Herzlich willkommen zur 10. Ausgabe von Frieden trifft, am Kulturpodcast vom Kulturmagazin Frieden in Kooperation mit dem Stadtmagazin Bajour aus Basel. Mein Name ist Matthias Balzer und ich moderiere das Gespräch mit der
Helena Krauser. Hallo zusammen.
Wir sind hier zu Gast im Haus für Kunst Uri in Altdorf. Wir sitzen hier im Keller, im Archiv, wo es schön ruhig ist, weil nächstens käme eine Schulklasse in das Haus. Und unser Gast ist heute Isabel Krieg, wo vor ein paar Tagen hier eine grosse Einzelausstellung eröffnet hat. Herzlich willkommen, Isabel.
Danke.
Herzlich willkommen.
Wie immer bei unserem Podcast fangen wir an mit einem kleinen Spiel. Das macht Helena. Sie tut es vielleicht gerade auch geschwind erklären.
Genau, ich lege dir hier 6 Karten an. Sie sind unterschiedlich gross. Das hat aber nichts mit dem Inhalt zu tun. Du kannst immer eine ziehen und mir sie dann geben. Ich lese sie dann vor und dann kannst du sie schnell beantworten. Was hast du als Kind gesammelt?
Glasscherben. Also ich bin extra in den Glascontainer gestiegen, auch, um die rauszuholen. Stein. Ich habe immer versucht, Versteinerungen zu finden, habe aber in meiner ganzen Kindheit lang keine gefunden, erst als Erwachsene. Ja, alles Mögliche. Zeitlang habe ich auch Kaffee am Deckel gesammelt. Briefmarken habe ich auch Zeitli gesammelt.
Das ist wirklich einiges.
Ja.
Dann kommen wir zur nächsten Frage. Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen?
Sojasauce. Ich tue sie in den Kühlschrank.
Super. Und noch die letzte. Welche Frage würdest du ein Allwissensorakel fragen?
Ich würde fragen, ob es Gott gibt.
Aha, spannend.
Die Antwort würden wir gerne hören. Leider haben wir jetzt hier, wir haben keinen Empfang hier unten im Archiv, das würden wir natürlich anrufen und die Frage klären. Isabel, die Ausstellung hier in Altdorf heisst Active Hope, also aktive Hoffnung. Woher kommt der Titel?
Also ich muss jetzt zuerst ein bisschen ausholen, weil ich hatte zuerst lange einen anderen Titel in petto, wo ich auch der Barbara Zürcher, der Kuratorin und Leiterin vom Haus, schon vorgeschlagen habe. Und der war Auerstellung. Also eigentlich ein Druckfehler, ein Schreibfehler, den mein Handy damals gemacht hat, wenn ich versucht habe, Ausstellung zu schreiben. Und dann nachher, das habe ich sehr witzig gefunden, und gefunden, das sagt auch viel aus über, wie ich eigentlich die Welt empfinde oder wie ich mich fühle in der Welt oder wie viele Sachen sind in der Welt. Und das ist auch humorvoll und so. Und dann nachher hat das aber so ein bisschen zu Missverständnis geführt. Dann haben sie ihn schon mal auf der Webseite gehabt und dann hat es geheissen, ah ja, da, ihr habt im Fall einen Schreibfehler dort. Dann haben wir gemacht, Auerstellung, Bindestrich, wenn die Welt weh tut. Und dann nachher, irgendwann mit der Zeit, sind wir ein bisschen bin ich ein bisschen weggekommen von dem, habe gefunden, es ist auch ein bisschen larmoyant, also aua, es tut weh, man jammert. Und dann habe ich einen Artikel gelesen in der WOZ, also ein Essay von der Bettina Dittrich, und die hat geheissen, der hat geheissen, geht jetzt die Welt unter. Und ganz am Schluss war beschrieben von einer Umweltaktivistin, die ist 95 jetzt und heisst Joanna Macy. Und die hat eine Methode, und die Methode heißt Active Hope. Und dort sagt sie so, das ist nicht eine Entscheidung, es ist nicht ein Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung, wie man der katastrophalen Weltlage kann entgegentreten und seine kreative Potenzial in Angesicht von dem entfalten. Und ich habe das mir notiert in einem von meinen Notizheft und dann habe ich das gesehen, das Wort Active Hope, und habe gedacht, nein, ich glaube, meine Ausstellung heisst so. Und das beschreibt eine Haltung, die ich gerne einnehmen
möchte. Ist auch einiges optimistischer, wie jetzt Auerstellung, oder?
Genau, es fehlt so die Ironie, es fehlt das Augenzwinkern, aber es ist sehr ein kraftvoller Titel und einer, wo ich eben, wo mehr die Haltung vertritt, die ich habe. Und es haben auch Leute schon reagiert auf das und gesagt, ah, das ist interessant.
Heisst Active Hope dann auch, dass man Hoffnung trainieren kann?
Das kannst du sicher trainieren. Also es heisst Hoffnung üben auch. Und Hoffnung ist ja so etwas, viele Leute machen sich auch ein bisschen lustig über den Begriff Hoffnung, weil er tönt ein bisschen passiv. Also quasi, ja, ich weiss nicht, aber ich hoffe das. Und das Active ist eben, dass man das macht. Und ich glaube, wenn man das Buch liest, ich habe das glaube mitgenommen, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es jetzt gekauft von ihr, dann kann man das auch lernen. Also ich bin sicher, das kann man trainieren und anwenden und wirken.
Können wir vielleicht gerade mal zu einer Arbeit, die wir hier sehen, die vielleicht im Zusammenhang steht mit Hoffnung oder mit Optimismus. Ich rede von entspannter Frau statt toter Mann. Die entspannte Frau-Figur findet man sonst auch öfters mal in der Ausstellung. Das ist eine Frauenfigur, die auf dem Wasser treibt und so ein bisschen aussieht, wie oder die Position einnimmt vom gekreuzigten Jesus an einem Rosenkranz. Sie ist so an einer Kette befestigt aus Schwimmer. Hat das entspannte Frau sie auch etwas mit Optimismus oder mit Hoffen zu tun? Oder was macht die Figur zu einer entspannten Frau?
Also erstmal einfach ihre Haltung. Sie ist in der sogenannten Ganzkörperschwebe, treibt sie da auf dem Wasser. Und sie gibt sich hin, aber nur ihrer Entspannung. Also sie ist weder eine Heilige noch sie ist nicht sexuell oder erotisch aufgeladen. Sie gibt sich einfach nur ihrer Entspannung hin. Und ich habe die entspannte Frau als ich möchte die gerne als Ikone einführen, eigentlich, so eine neue Weltikone. Und natürlich ist es als Gegenpol, denke ich, zuerst zum gekreuzigten Jesus. Das ist entstanden ursprünglich mal für eine Arbeit, die ich auf einer ehemaligen Hinrichtungsstätte gemacht habe, in Chur, auf dem Rosenhügel. Und dort war ein Teich und dort habe ich an dem Ort, wo eigentlich Leute hingerichtet worden sind, habe ich dann die entspannte Frau in den Teich gelegt. Und sie ist als Gegenpunkt, denkt, zu vielen traditionellen Formen und Rollen, wo es in der Gesellschaft und in der katholischen Kirche natürlich gibt.
Von Frauen?
Generell, also ja, von diesen traditionellen Rollenverteilungen, von den Machtverhältnissen in der Kirche und aber auch in der Gesellschaft. Und das ist so ein bisschen wie als neuer Vorschlag von mir gedacht, die entspannte Frau. Und sie ist im Gegensatz zu Jesus, sie lebt und genießt ihr Leben. Und das ist so ein Bild von, ich möchte gerne, dass Frauen auf der Welt könnten aktiver sein, einerseits, dass sie sich mehr einbringen und andererseits eben auch sich wirklich dürfen entspannen. Und das heisst auch sicher sein, nicht verfolgt sein, nicht hungrig sein, nicht Angst haben und Zeit haben für sich. Und dann, um wieder aktiv sich einbringen in die Welt. Das ist ein Bild für das. Und ich möchte das eigentlich noch viel grösser machen. Also ich möchte die so einschleusen in der Welt.
Okay, eine andere, neuere Arbeit von dir. Jetzt zeigst du noch mal ganz eine andere Seite von Frau, oder ist eben mit einer entspannten Frau vielleicht auch verknüpft. Die heisst Hair Cocktail. Das sind auf einem Regal eigentlich aus Flaschen, wie eben klassische Molotow-Cocktails, gehen Zündschnur in eine brennbare Flüssigkeit, aber auf diesen Flaschen drauf sieht man verschiedene Zöpfe oder Büschel von abgeschnittenen Frauenhaaren. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie die Arbeit entstanden ist.
Ja, die Arbeit ist entstanden ein paar Monate nach dem gewaltsamen Tod von der Jina Mahsa Amini in Iran. Und ich war dort sehr aufgebracht und habe mit Aufbrachtheit oder Betroffenheit ist es manchmal schwierig zum Kunst machen. Ich habe überhaupt das nicht wollen, thematisieren in einer Arbeit, aber dann bin ich eingeladen worden an eine Ausstellung zu Ehren von den 80 Jahren von Franz Hohler im Kunstmuseum Olten. Und dann ist es so darum gegangen, dass man vielleicht etwas aufgreift, wo der Franz Hohler eine Berührung, die ich habe mit dem Franz Hohler. Und was mich am meisten beeindruckt hat bei ihm, war in meiner Kindheit die Sendung Spielhaus, wo er und der René, wo immer nichts gesagt hat, der René, die Sendung gemacht haben. Und die sind ziemlich revolutionär gewesen. Also die sind auch anarchistisch gewesen und engagiert, umweltpolitisch engagiert und so. Und,
also Spielhaus als frühe politische Prägung.
Ja, total. Also das habe ich natürlich als Kind nicht so aufgepasst, aber sie sind wirklich umweltaktivistisch gewesen und so. Und haben dann eben in einer Sendung vor der Weihnachten haben sie eine Krippe gemacht aus Müll. Also aus Krempel und aus Müll, so eine Weihnachtskrippe. Und mich hat das als Kind unglaublich beeindruckt. Ich habe das so cool gefunden. Und dann haben sie so eine Maria gemacht aus einer Shampoo-Flasche. Und als Kopf hat sie so eine Nuss gehabt und dann als Hübli so eine abgerissene Ecke von einem Briefumschlag. Also ich habe das wirklich ganz toll gefunden. Und dann ist mir das wieder in den Sinn gekommen, als Anknüpfungspunkt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache etwas mit Flaschen, Frauenfiguren. Und dann hat sich das mit dem, mit dieser Wut und dieser Solidarität mit den Menschen, die im Iran auf die Straße gehen, nach dem gewaltsamen Tod von der Gina Massamini, hat sich das vermischt. Und dann ist die Idee mit den Hair-Cocktails, die eben angelehnt an Molotow-Cocktails sind. Und weil ja die Frauen dort auf die Straße gehen und auch Männer, also einfach engagierte Menschen auf die Straße gehen, um das, gegen das Regime ankämpfen. Und die können dem Regime auch wirklich gefährlich werden. Also sie sind brandgefährlich. Und die Macht, die haben, wollte ich demonstrieren. Und die Gefahr, die sie für das Regime bringen. Aber auch eben, auch wie so eine Lebenslust, also dass die Frauen sich nicht einschüchtern lassen, weil die Hair-Cocktails, die sehen ja auch ein bisschen lustig aus. Also viele Leute in der Schweiz haben das auch gar nicht verstanden, also haben die Anknüpfung zu Molotow-Cocktails nicht verstanden. Mhm. Habe ich auch noch das verstanden, weil in der Schweiz leben wir ja so friedlich und eine ukrainische Freundin von mir hat die Verbindung sofort gemacht.
Das zeichnet ja viele von deinen Arbeiten eigentlich aus, dass sie auf den ersten Blick etwas sehr Ästhetisches haben, etwas Verspieltes, etwas Lustiges und denkt mal, schau, wie schön, da die Haarbüschel und so. Und dann kommt dann aber das eigentliche Message ist so dahinter und kommt so von irgendwie unerwartet um den Ecken oder so. Ist das Konzept oder passiert dir das einfach, dass es du dann so spielerisch eigentlich umsetzt?
Es ist nicht in dem Sinn Konzept oder so angelegt, aber es wird so, wahrscheinlich weil ich auch so bin oder weil ich die Welt so auffasse, also irgendwie mit den Eingeweiden auffasse und dann die Komplexität der Welt eben so quasi durch den Bauch auffassen und dann durch Kunst wiedergeben. Und dort ist eben alles drin. Also dort ist das Schöne und Lustige und das Humorvolle ist auch immer drin. Und das Poetische und dann vielleicht eine härtere Botschaft schwingt dort auch mit. Also es ist wie, ich glaube, mit Kunst kann man eben das machen, ohne Worte. Also kannst halt ganz viele Facetten zeigen.
Eben viele Werke von dir sind sehr politisch und auf jeden Fall noch am gesellschaftlichen Leben dran. Kurz nach der Matur bist du aber erstmal einfach auf die Alp gegangen. Ja. Wie ist es zu dem gekommen und wieso bist du dort wieder oben
runtergekommen? Ja, also ich habe recht gelitten im Gymi. Wir haben halt so eine ganz langweilige Klasse gehabt. Zum Glück waren wir aber vier Leute, die sich gegenseitig unterstützt haben. Sonst hätte ich das gar nicht durchgehalten.
Ist das Gymnasium in Fribourg?
Ja, du bist in Sainte-Croix. Ja. Mhm.
Also schon dort unter dem Heiligen Kreuz.
Genau. Also die katholische Kirche hat mich sehr geprägt. Also als Kind bin ich sehr katholisch erzogen worden.
Auch vom Elternhaus her?
Ja, auch. Und wir haben uns dann nachher als Teenies natürlich aufgelehnt und sind dann nicht mehr in die Kirche, aber vorher so sehr, sehr katholisch, auch katholische Nonnenschule und so. Und dann eben das Gymi, wo ich her bin, war früher auch ein Nonnen, ein Gymi, das von Nonnen geleitet wurde, ist nur ein Mädchen. Und das ist dann aber, als ich dann in das Gymi gekommen bin, das College, dann war es schon lange gemischt und auch normale Lehrer und Lehrerinnen. Genau, aber das hat noch so mitgeschwungen. Und es ist irgendwie, ich habe es dort sehr trocken empfunden und habe eben gelitten und habe ganz viele Aggressionen gehabt. Also ich hätte am liebsten dann denen so die Fenster eingeworfen mit Steinen. Das habe ich dann aber nicht gemacht. Und ich hatte dann so das Bedürfnis gehabt, einfach mal etwas ganz anderes. Und habe dann mir das organisiert, dass ich auf einer Alpa arbeiten konnte. Und bin wirklich in den dreckigen Alpkleider, ich bin nämlich eine Woche vorher schon auf der Alp gewesen, in den dreckigen Alpkleider an die Matura 4 gegangen, während alle da mit ihren Röckchen und Anzügen und mit dem Hut. Das war so eine kleine Geste auch von mir und bin dann direkt auch nach der Matura 4 wieder auf der Alp und habe dort eben 40 Kühe und 40 Rindli, wir sind das dritte gsi, war im Wallis gsi und habe dort das ganz andere Leben dann geführt, also sehr nah bei der Natur, bei den Tieren, aber auch sehr streng, also mit dem immer früh aufstehen, das war mega streng gsi.
Hast du das dann als eine Verbesserung trotzdem empfunden zum Schulalltag?
Ja, einfach, ich habe das irgendwie total gebraucht. Mhm. Und ich habe dann die Steine halt auf den Alp rumgeworfen. Also das war wirklich gut gewesen. Mhm. Und ich meine, ein Alpsommer geht halt nur einen Sommer lang, dann sind wir wieder runtergekommen. Und dann war schon die Frage, was mache ich jetzt?
Und dann hast du erstmal ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert.
Auch. Genau, dann habe ich
was
so...
Es war ja auch die Zeit gewesen, wenn ich das richtig ausrechne, du bist... Anfang 70er Jahre geboren, mhm. Und das heisst, du hast in den auslaufenden 80er Jahren wahrscheinlich Matura gemacht.
91 dann, ja. Mhm.
Das war ja die Zeit, damals noch schon es wird im ausgehend, in den ausgehenden 80er Jahren, wo ja in der Schweiz nicht wenig Steine geflogen sind, ja. Auch in Demonstrationen, hat dich das geprägt, oder?
Ich würde sagen, im Beschaulichen, Freiburg hat mich das nicht so geprägt. Also Freiburg ist ja lange als kulturelle Wüste bezeichnet worden. Aber wir hatten zum Glück das Frisson und das Friard und das Belluard. Es hat schon Sachen gegeben. Aber so die Jugendunruhe von Zürich und so, das habe ich so am Rand nur mitgekriegt. Aber was ich mitgekriegt habe, war, dass es auf den Alpen eigentlich sehr politisch war vorher. Also dass auch viel politisch Verfolgte oder Leute, die im System nicht passt haben, die sind auch auf die Alpen gegangen. Und das habe ich mitgekriegt über den Hansby, über den Älpler. Den kennst du vielleicht auch.
Der Hans-Peter Döring.
Ja, das war der Älpler. Und der hat einfach so Leute gekannt, die wirklich die ganze Geschichte und hat auch die Leute zum Teil persönlich kennt. Das habe ich noch so am Rand mitgekriegt.
Hans-Peter Döring verbindet noch etwas anderes, glaube ich, mit dir. Der Hans-Peter Döring hat jetzt gerade mit seinem Kinderzirkus Lollipop, ja, in Graubünden 30 Jahre Jubiläum. Genau. Und du selber bist auch mal im Kinderzirkus, ja, gewesen, also nach der Alp dann?
Genau, das wollte ich jetzt gerade erzählen. Dort habe ich ich habe meine zwei grossen Interessenbereiche gehabt. Das eine war eben quasi Strassentheater, Zirkus und das andere war Kunst und Gestaltung. Und dann hat die lange Reise angefangen, die Jahre gedauert hat, bis ich das herausgefunden habe, was ich machen will. Ich bin dann nach dem Zirkus habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht für den Vorkurs in der Kunstgewerbeschule Bern. Nein, vorher schon. Und haben das geschafft, bin reingekommen und habe dann aber gesagt, ich gehe auf die Alp. Und dann bin ich mit dem Hans zusammen, sind wir dann aber im Zirkus, im Pipistrello, in einem Kleinzirkus, und haben das gemacht, eine Saison lang. Und sind dann beide nach einem Jahr wieder gegangen, weil ich gemerkt habe, ich will jetzt gleich nochmal einen Vorkurs machen, ich will gleich einfach mal den Kunstweg einschlagen. Und der Hans, weil er eben dann selber seinen eigenen Zirkus gegründet hat, den Lollipop. Und ja, dann habe ich dann den Vorkurs gemacht, aber in Luzern. Und dort habe ich wieder Sehnsucht bekommen nach dem Zirkus. Und dann habe ich die Dimitri-Schule auch noch ausprobiert. Und so 3 Monate lang. Und dort haben uns die Lehrer dann gesagt, überlegt euch 7 Mal, ob ihr das machen wollt. Und ich habe das sehr ernst genommen. haben wir das wirklich überlegt und gedacht, ja, Isabel, also ich glaube, du fühlst dich wohler, wenn nicht du als mit deinem Körper auf der Bühne bist, sondern wenn du, wenn deine Werke auf der Bühne sind. Und ich habe dann quasi demissioniert, also an dem Tag von der Selezione. Also sie tun ja wirklich die Hälfte von der SchülerInnen aussortieren. Und habe dann auch gesagt, ich höre auf. Und das Gute war, sie hätten sich aber auch so entschieden. Also sie haben dann auch gesagt, sie hätten mich nicht weitergehalten. Und dann bin ich ein bisschen Textildesign studieren in Luzern und habe das aber auch aufgehört. Und dann habe ich ein bisschen gejobbt. Also ich muss überlegen, was mache ich jetzt? Dann habe ich gejobbt als Velokurierin und im Bioladen und in der BOA. Und dann habe ich gedacht, okay, ich werde Illustratorin. Und habe dann den sogenannten gestalterischen Grundkurs gemacht an der Schule in Luzern. Der ist 2 Jahre gegangen. Also sogenannt, den gibt es jetzt nicht mehr. Und das war gut, sehr breit. Und in dieser Zeit hatten wir zum Beispiel auch Installation als Fach. Und das hat mich dann alles sehr beflügelt. Und dann nach diesen 2 Jahren habe ich gewusst, okay, ich will freie Kunst machen und ich mache jetzt keine Schule und keine Akademie mehr. Und dann hatte ich mega Glück, dass ich nach Berlin konnte, über den Kanton Freiburg. So ist es dann so losgegangen.
Hat es auf dem Weg irgendeine Künstlerin oder ein Werk gegeben, das so wie eine Initialzündung war für dich, zu sagen, ah, da muss ich her, oder?
Ja, eigentlich schon. Also der Roman Siegmann war das. Der hat nämlich damals an der Schule bei der Freien Kunst in Luzern hat er unterrichtet. Und ich habe dann da so neidisch zugeschaut, wie sie da in der Pause, wie sie da ihre Hügel gesprengt haben im Innenhof. Und habe gefunden, so, wow, so cool, das möchte ich auch machen. Aber ich hatte immer sehr grosses Misstrauen gegenüber freie Kunst studieren. Also ich habe gefunden, so, ja, was freie Kunst? Wieso muss ich das studieren? Ich mache das einfach selber. Das war mir suspekt, die freie Kunstklasse. Also mindestens dort in Luzern damals. Obwohl eben, es hat mich gelockt und es hat mich abgestoßen gleichzeitig. Und ich fand, das will ich auch, aber ich mache das selber. Also Roman Siegner war sicher eine zündende, im wahrsten Sinne des Wortes, Figur. Mhm. Und aber auch dann habe ich einen Performance-Workshop gemacht beim Rudi Schill. Damals in Luzern, Rudi Schill und Monika Günther. Und das war auch, das ist so ein Erweckungserlebnis gewesen. Dann habe ich plötzlich gedacht, ah, Performance, da kann ich das zusammenbringen. Weißt, also das Theater und Kunst. Und dann habe ich eine Zeit lang gedacht, okay, das ist mein Ding. Und habe ganz viel auch Performance, bin ich schauen, habe selber auch Performances gemacht. Und dann ist so mal so die Frage im Raum gestanden, ja, gehe ich jetzt zu der Marina Abramović irgendwie auf Braunschweig oder so. Aber dann habe ich das auch wieder so gefunden, so, ich war also sehr streng mit mir selber und aber auch mit möglichen Ausbildungsorten oder Schulen und habe dann am Schluss immer gefunden, so, nein, doch nicht. Und habe dann einfach selber angefangen.
Das heisst, irgendwann hast du entschlossen, so jetzt suche ich mir ein Atelier und fange einfach an.
Nein, eigentlich nicht. Es war eigentlich aber auch eine schwierige Zeit gewesen, eben so verzweifelt, dass ich habe viele Aufnahmeprüfungen gemacht und bin hergekommen und bin dann nicht gegangen. Also es war auch so ein bisschen selbstzerstörerisch gewesen. Also es war schwierig gewesen mit diesen Entscheidungsschwierigkeiten. Und dann als ich in Luzern das aufgehört habe, also ist ja auch nur 2 Jahre gegangen, der Kurs, dann bin ich noch ein bisschen auf Irland. Ein paar Monate und dann bin ich auf Freiburg, da habe ich nicht mehr gewusst, was machen. Dann bin ich zurück auf Freiburg, quasi in mein Elternhaus und habe ein bisschen gejobbt als archäologische Ausgräberin. Das habe ich immer wieder gemacht, das habe ich gerne gemacht. Und dann habe ich...
Hast du denn mal etwas gefunden?
Ja, klar, das war wahnsinnig spannend. Also nicht immer, wir haben zum Teil Steinzeit Fundort gehabt, wo wir dann die wunderschönsten Steinbiele und Fischernetzgewicht aus Birkenrinden und alles aus der Steinzeit gefunden. Das ist fantastisch. Und auch römische Ausgrabungen mit der Mosaik und so. Aber auch ganz langweilige Ausgrabungen, wo du nur so Schichten abgrabst und du denkst, da ist doch nichts. Also es hat alles gegeben. Dann habe ich das gejobbt und nachher ist in der Zeitung, das ist 1999, ist in der Zeitung gestanden, Freiburger Nachrichten, wer will nach Berlin? Und dann habe ich so gedacht, ja, ich. Und das ist... Der Aufruf war für Freiburger KünstlerInnen, um das kantonalen Atelier vom Kanton Freiburg in Berlin sich zu bewerben. Und dort war Berlin, mindestens in Freiburg, noch nicht so hip gewesen. Und dort haben sich nur 5 Leute beworben, unter anderem mich. Und ich habe es dann bekommen. Und das ist wirklich so, ich war dort 27 und das war so toll gewesen von dieser Jury, dass die gemerkt haben, hey, die braucht das jetzt. Und das ist dann so, dort ist es dann bei mir losgegangen. Also bin ich auf Berlin, 6 Monate, das Atelier im Prenzlauer Berg, also Schönhausenallee. Und mir hat es natürlich wahnsinnig gut gefallen in Berlin und dann bin ich einfach gerade dort geblieben. Aber ich habe dann auch schon, dann haben die Leute gesagt, ja, gehst du an die UdK und so. Also Universität der Künste, hat damals HDK geheissen, Hochschule der Künste. Und ich so, ja, nein, ich bin schon zu alt. Und ich wollte einfach immer selber machen.
Ich wollte noch schnell ansprechen, weil du vor der Performance geredet hast. Eine Performance-Arbeit, die ich gelesen habe noch darüber, nicht gesehen habe, ist, wo du über deine, aus der Perspektive von deiner Ex-Partner, über deine Liebesbeziehungen mit denen erzählst. Mhm. Und zwar, indem du noch Hula-Hoop-Reifen tanzt dazu. Das ist ja sehr persönlich, oder? Vorher hast du noch gesagt, du hast dich auch ein bisschen gescheut davor oder hast gemerkt, es ist nicht so das, was du willst, selber dich als deine Person auf die Bühne bringen. Wie ist so der Umgang mit dem jetzt oder damals gesehen, hat sich entwickelt? Wie viel Persönliches du willst zeigen und wo sind da Grenzen? Wo wird es vielleicht schmerzhaft? Wo ist der Reiz?
Ja, das ist eine gute Frage und auch eine schwierige Frage. Also ich würde sagen, meine Kunst war immer recht persönlich gewesen, im Sinne von, ich habe auch mal meinen ganzen Haushalt ausgestellt und so ein Bächli drüber laufen lassen. Und dann haben auch Leute gesagt, oh, das machst du, das würde ich nie machen. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso eigentlich? Ich suche schon immer so den Weg, dass es für die anderen auch, dass die sich wiederfinden können, also die Betrachtenden oder das Publikum. Und manchmal finde ich halt auch, zum Beispiel, was Scheitern betrifft, ich bin dort eingeladen worden von Aarau für das Performance-Festival und mir müssen eine Performance ausdenken. Und das war halt eine Zeit, wo ich Single war seit ein paar Jahren und natürlich eigentlich ungewollt Single. Und das war so ein bisschen ein Thema für mich. Und dann habe ich ich weiß nicht, was zuerst war, das mit dem Hula Hoop vielleicht, weil ich eben auch meine ganze Kindheit nicht nur Versteinerungen versucht habe zu finden, sondern auch versucht, auch Hula Hoop Reifen zu schwingen und das nie können habe. Das hat mich als Kind wirklich sehr frustriert. Und dann habe ich beschlossen, ich mache eben eine Performance über das Scheitern und ich mache das mit Hula Hoop, weil ich das ja nicht kann. Dann habe ich in Berlin einen Hula Hoop Kurs gemacht. Um das doch ein bisschen lernen. Und dann hat sich herausgestellt, dass wenn man einen grossen Reifen hat, dann ist das relativ einfach. Dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich meine Performance mit Hula Hoop und erzähle aber von meinen gescheiterten Beziehungen. Aber dass es eben nicht so unangenehm persönlich ist, versetze ich mich in die Rolle von dieser Person. Es sind jetzt eigentlich fast immer Männer gewesen, außer einmal ganz früh ein Mädchen, wo ich aber, ich weiss gar nicht, ob ich die damals noch reingenommen, aber einfach von meinen Ex-Partner. Meistens Partner. Und dann wird es ja schon wieder universell, also dann ist es schon eine Übersetzung. Und das war eigentlich total reizvoll gewesen für mich auch, weil ich ja nicht müssen über meinen Schmerz berichten, sondern über was ich mir vorstelle, was sie denkt, wie sie das würden beschreiben, warum es nicht geklappt hat. Und natürlich ist es auch schmerzvoll gewesen. Es hat auch Beziehungen gegeben, zwei, wo Gewaltspiel eine Rolle gespielt hat. Und aber für mich ist das auch so eine Katharsis gewesen. Also es ist mega, mega toll gewesen. Und bei der krassesten Trennung habe ich dann auch wirklich, das ist das mit dem Hula Hoop, dann hat es dort auch gestockt. Und aber sonst habe ich eben eigentlich die ganze Performance lang weiter geschwungen. Und ich habe das dann auch als Partnersuche-Anzeige verstanden. Ich habe dann am Schluss gesagt, also schaut, ich wäre also noch zu
vorher hätte das ein Teil von einer Performance werden sollen.
Oder? der neue Partner oder
genau, was? Genau.
Das nächste Mal wird er dann mit uns genommen.
Ja, es hat dann nicht geklappt mit dieser Anzeige. Ja, aber ich glaube, die Leute haben sich das schon können, weißt, sich in das hineinversetzen und das auch geniessen und überdenken, selber nachdenken über ihre eigenen gescheiterten Beziehungen und so. Das war eigentlich nur ein guter Kniff gewesen.
Das ist eben wieder so ein bisschen die Zugänglichkeit, die wir vorher schon davon hatten, oder? Dass, wenn du sagst, du suchst immer etwas, wo man auch so selber kann anknüpfen kann. Zum Beispiel, wir haben dein Dossier im Vorfeld gelesen und dort, wenn du deine Werke beschreibst, ist es auch sehr, sehr zugänglich und sehr auf den Punkt. Und eben nicht so ein Kuratorinnen-Deutsch aufblosen, was man noch alles reininterpretieren könnte. Ist das etwas, was dir wichtig ist, dass man direkt in Kontakt kann treten?
Das finde ich wiederum eine schwierige Frage. Also ich mache meine Dossiers ja selber und logisch. Und die Texte, die ich dazu nutze, sind immer Texte, die ich das Werk beschreibe, weil ich einfach, ja, ich will das kurz erklären, dass man das versteht. Aber ich bin mir immer, bei diesen Texten bin ich mir immer nicht sicher, ist das jetzt so gut, ist es langweilig, ist es banal, ist es unnötig, ist es zu nahe? Also das sind immer ganz viele Fragen, die ich habe. Und ich habe halt nicht zu jeder Arbeit einen Kuratorinnen-Text. Darum schreibe ich die Texte selber. Aber das ist wirklich so ein bisschen.
Also unsere Empfehlung wäre, bleib dabei, weil wir beide als Schreibende haben eigentlich gefunden, das sind tolle, sehr prägnante, kurze Einstieg eigentlich in das Werk, wo ein paar Spuren legen, aber auch nicht alles, eben auch nicht alles ausinterpretieren. Mhm. Das ist eigentlich sehr angenehm.
Ah, danke.
Ja. Absolut. Oder nicht ausinterpretieren, aber eben auch nicht so viel drumherum aufbauschen, dass man dann nachher fast schon enttäuscht ist vom Werk, weil man das nicht innen sieht oder so, sondern es ist einfach auf den Punkt, dass,
Ich möchte noch mal geschwind zurück auf deinen Lebensweg von Berlin. Das sind, glaube ich, 4 Jahre gewesen, dann ein Jahr in Rom, dann zurück auf Zürich, dann, glaube ich, wieder nach Berlin, nach Dresden, so. Das klingt nach einem ein bisschen Wanderleben, da vielleicht schwingt dann ein bisschen der Zirkus oder zu unterwegs sein, oder zu unterwegs sein mit. Und wenn ich es richtig lese, ist das eigentlich lang gegangen. Ich nehme es so wahr, du bist erst seit 2019. Oder seit wann hast du Familie?
Seit 2013 habe ich Familie.
Seit 2013 und seit 2019 lebst du am Bodensee mit der Familie.
Genau.
Sind das mehrere Kinder?
Zwei. Ja. Was ist die Frage?
Nach den Wanderjahren dann eigentlich sich doch auch für eine gewisse Sesshaftigkeit entschieden, wo Kinder mit sich bringen.
Also wieso ich von Berlin weg bin, ich habe gemerkt, dass es nicht mehr funktioniert finanziell. Also ich habe dort so ein bisschen manchmal schwarz gejobbt, manchmal bin ich am Anfang noch in die Schweiz gearbeitet, eben wieder ausgraben oder zeichnen bei Ausgrabungen. Und dann irgendwann in Berlin so. Einmal habe ich noch einen fetten Preis gewonnen, das war super, ein Stipendium. Und dann aber habe ich so gemerkt, hey, shit, irgendwie, ich kann jetzt da nicht für 6,50 Euro kellnern, das halte ich nicht aus. Und dann geht meine ganze Zeit flöten und ich habe keine Zeit mehr für die Kunst. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, dass ich voll auf die Kunst setze. Und das hat beinhaltet, dass ich mich für Residencies beworben habe. Und darum bin ich dann auf Rom, vorher noch auf Neiers, also in Schule, Zentrum für Kultur Neiers. Und dort habe ich mich umverliebt. Also dort ich habe damals einen Freund in Berlin. Und dort habe ich mich aber in jemand anderen verliebt, der zufällig dort war. Und dann bin ich in Rom und dann haben sich die beiden Beziehungen überschnitten. Und dann habe ich mich getrennt von meinem Berliner Freund. Und dann bin ich quasi wegen dieser neuen Liebe auf Zürich gezogen. Und dann habe ich 5 Jahre in Zürich gelebt. Und dann hat das aber nicht funktioniert. Und dann bin ich wieder auf Berlin, weil dort hätte ich eigentlich bleiben eigentlich. Ich wollte einfach nicht eine Fernbeziehung führen damals. Ja, und dann habe ich in Berlin meinen jetzigen Lebensgefährten kennengelernt und der hat mich dann gerade gefragt, kommst du mit auf Dresden und ich hätte gerne Kind mit dir quasi. Und ich war dort 40 und habe gefunden, so, okay, jetzt oder nie. Und ich habe gerade aus meinem Wohnatelier raus müssen in Berlin. Ich habe in Lichtenberg ganz tolles Wohnatelier gehabt, überhaupt von einer Schlosserei. Und das hat man so gemerkt, jetzt hört wie eine Ära auf, wo es in Berlin generell ganz immer schwieriger wurde, ist überhaupt etwas zu finden, Bezahlbares zum Wohnen. Und dann nachher habe ich gesagt, okay, ich komme mit auf Dresden. Also Dresden war für mich ziemlich abwegig gewesen, aber ich habe ja dann entschlossen, mit dem neuen Mensch zusammen zu sein. Und dann haben wir halt eben die Familie gegründet in Dresden. Und dann, das ist eigentlich noch cool gewesen in Dresden. Ich habe zuerst gedacht, ja, so nach 3 Jahren gehen wir dann wieder. Weil ich auch meine Vorurteile hatte gegen Dresden, aber es ist dann doch eigentlich ein gutes Leben gewesen dort. Und dann ist es aber für meinen Lebensgefährten eigentlich dort nicht weitergegangen, beziehungsweise er ist auch aus der Schweiz und er wäre gerne wieder zurück in die Schweiz oder näher zu der Schweiz. Und dann hat er eben an der Uni Konstanz können weitermachen.
Okay. Du hast vorher gesagt, du hast es das beschrieben, dass das, der Werdegang als Künstlerin eben schon hart war. Eben, da fehlt eben jetzt Geld, man muss für 6,50 Euro jobben. Was ich jetzt nehme ich die wahr eigentlich als eine erfolgreiche Künstlerin. Du hast schon leid, das Jahr stellst du, glaube ich, an 5, 6 verschiedenen Orten aus. Nicht nur Einzelausstellungen, aber auch Gruppenausstellungen. Was ist denn so das Wichtige gewesen, um es wie Trico im Kunstmarkt oder ins Können als Künstlerin?
Eigentlich die Entscheidung. Also es gibt ja viele KünstlerInnen, die sagen, sie könnten das nicht oder die machen halt ihre Jobs nebenbei, ihre regelmässigen Jobs und dann kommen sie aus dieser Schiene nicht mehr raus, sogar wenn sie wollen. Also das höre ich von einigen und bei mir ist halt die Entscheidung gewesen. Und dann musst du halt durch die Höchst und Tiefst durch und musst in Berlin Pfandflaschen zurückgeben, damit du dir Haferflocken kaufen kannst. Also wirklich, es ist zum Teil recht prekär gewesen. Und es ist immer noch der Auf und Ab. Also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich könnte sagen, das ist das Rezept und so macht man es und irgendwann ist man drin und dann funktioniert es. Also ich weiss auch von KünstlerInnen in meinem Alter bei diesen Apps dann das Interesse an ihnen auch wieder ab und dann können sie schauen, wo sie bleiben. Also das, es gibt, also ich bin überhaupt nicht so drauf, dass ich denke, jetzt läuft es. Also es läuft jetzt gerade, aber ich weiss, dass das launisch ist und dass sich das auch wieder ändern kann. Und dann sage ich immer, dann mache ich halt etwas anderes. Aber nochmal wegen deiner Frage vorher, eben, wo dann die Kinder da waren, haben wir schon, also ich möchte ihnen eigentlich möglichst viel Umzug ersparen. Jetzt sind wir da am Bodensee, weil wir in Konstanz keine Wohnung gefunden haben und ich finde jetzt das nicht so prickelnd in dem Kreuzlingen, aber es ist okay, es hat beides, es hat auch Charme von so einer Art Unort eigentlich, Kreuzlingen selber und der Bodensee ist aber toll und mir ist es auch nicht mehr so wichtig, wo ich wohne. Jetzt ist wirklich, die Kinder sind so ein bisschen im Vordergrund, dass man jetzt die nicht so in der Weltgeschichte umjagt. So, dass die so ein bisschen, vielleicht schon auch mal noch einen Umzug gibt, vielleicht mal noch einen, haben sie jetzt ja schon hinter sich, also eigentlich 2. Aber das ist jetzt, ja, vielleicht sind in dem Sinn die Wanderjahre vorbei, aber ich bin jemand, der gerne entdeckt und ich würde jetzt eigentlich gerne noch irgendwoher noch an einen neuen Ort sein, auch mit der Familie. Aber mal schauen.
Eine Arbeit, die vielleicht im Zusammenhang steht mit den Kindern, ist die Uhrschnur. Die ist hier zu oben unter dem Dach. Wir haben die vorher so im Halbdunkeln gesehen. Ist sehr eindrücklich. Sehr überdimensionale Uhrschnur, die an eine Nabelschnur erinnert. Gibt es denn da durch deine Mutterschaft, wo du Mutter geworden bist, hat sich dein Blick auf die Kunst geändert? Oder hat es da inhaltliche Bezüge gegeben?
Also interessanterweise hat sich ja meine Kunst nicht sehr verändert und auch der Blick, es ist sicher reicher geworden und aber all die Werke, wo es auch so um Weiblichkeit geht oder um jetzt die Uhrschnur, die sind alle vor dem Kind entstanden. Also die Uhrschnur ist 2011 entstanden, die hat damals noch anders geheißen, die hat lächerliche Ewigkeit geheißen und ist so in einer liegenden Acht, in sich endlos verschlungene Urschnur gewesen, so. Und hat aber dort noch ausgesehen wie so ein Marshmallow. Und hat sich dann weiterentwickelt. Immer eigentlich fast bei jeder Ausstellung wird es ein bisschen anders. Aber nachher, als ich die Kinder bekommen habe, hat es wie durch die Realität dann die Arbeit sind mit neuen Bedeutungen und Erfahrungen aufgeladen worden. Also wir haben dann, ich habe dann selber ja dann auch plötzlich so eine Nabelschnur in live gesehen mit der Plazenta dran, die haben wir dann auch vergraben und das Bäumchen drauf gepflanzt und so. Und ja, aber die ganzen Themen sind wie schon da gewesen. Und es sind universellere Themen. Es hat nicht unbedingt mit mir als Mutter zu tun. Damals, als meine Tochter klein war, also die ist zuerst gekommen, meine Tochter und dann mein Sohn, ist das so lustig mit ihr. Und dann habe ich so gedacht, hey, eigentlich müsste ich mit ihr eine Performance machen. Und das habe ich dann aber nie gemacht. Ich weiss nicht genau warum. Es ist vielleicht dann gleich, es ist natürlich riskant oder auch stressig oder wie auch immer. Und ich bin halt dort vielleicht mit dieser Idee ein bisschen alleine gewesen. Ich weiss, jetzt in Berlin gibt es KünstlerInnen, die haben ein Kollektiv und arbeiten ganz bewusst mit ihren Kindern zusammen. Das finde ich grossartig. Also, die machen Theater und so. Und bei mir ist es so, einfach mein Leben hat sich um die Erfahrungen erweitert und es leitet sich sicher auch auf meine Kunst drauf, aber es ist, meine Kunst hat sich dadurch nicht sehr verändert, würde ich sagen. Mhm. Die Themen waren schon vorher da gewesen.
Und das Kunstschaffen so mit den Zeiten, die man dafür kann aufwenden kann, oder wie du vorher gesagt hast, dann, eben, es schränkt einem vielleicht ein, in dem Sinn, dass man dann nicht irgendwie noch für einen Aufenthalt irgendwie in ein anderes Land kann, oder ist das schwierig, oder?
Das finde ich etwas, was schade ist. Also, dass zum Beispiel so eine Residency, das hängt halt auch mit dem Beruf von meinem Partner zusammen. Wir können jetzt nicht einfach ein paar Monate weg, auch mit Kindern einpacken und weg. Die sind jetzt halt in der Schule auch. Vorher wäre es allenfalls gegangen. Aber vorher sind wir ja in Dresden gewesen, und das ist ja super gewesen, muss ich sagen, als Künstlerin im ehemaligen Osten von Deutschland die Kinder bekommen und dann das Elterngeld bekommen, Elternzeit. Das ist zwar nur das Minimum gewesen, aber immerhin, das sind 14 Monate, wo man sich aufteilen kann mit dem Partner, mit dem Vater. Und das ist total gut gewesen. Also dort habe ich mich gar nicht sehr eingeschränkt gefühlt. Wir haben halt die Kinder relativ früh, so wie das dort alle gemacht haben, also mit, fast alle gemacht haben, mit anderthalb sind die in Kita, jeden Tag, also von morgen bis am Nachmittag, und wir konnten arbeiten. Das war echt super gewesen. Und sonst, es gibt viele Leute, die sagen, jetzt wo sie älter geworden sind oder Mütter geworden sind, sie sind effizienter geworden. Das kann ich leider von mir nicht behaupten. Es ist immer noch gleich ähnlich nicht effizient. Also da hat sich nicht viel verändert. Ich muss immer noch manchmal eine Nachtschicht einschieben, weil ich sonst nicht fertig werde und so. Ja. Ja, aber die Einschränkung mit so, dass ich nicht so gut kann, jetzt mal kurz mal ein paar Monate weg, das finde ich schade. Aber das bringt es einfach mit sich. Und wenn dann die Kinder grösser sind, dann gehe ich dann wieder. Und es gibt unterdessen auch bei so Stiftungen, gibt's auch, man kann zum Beispiel Unterstützung einholen für zusätzliche Kinderbetreuung, also Kosten oder Auslagen, die man hat, dadurch, dass man Kind hat. Ich finde, dass jetzt die Kunstwelt schon auch fairer, immer, also sich bemüht, fairer zu werden gegenüber Eltern, die Kunst machen. Also, dass das wie viel mehr auch in den Fokus rückt, dass man das versucht, gerechter zu machen.
Du hast vorhin gesagt, also eigentlich die Themen von deiner Kunst sind eigentlich schon vorher da gewesen oder haben sich länger entwickelt und so. Es sind politische Themen, es ist ein kritischer, vielleicht auch sorgenvoller Blick auf die Welt. Es gibt zum Beispiel das grosse Collier von dir aus Weltkugeln. Das sind all die Welten, die wir verbrauchen. Darum leuchtet in dem Collier nur einer von den, weiß nicht, 30, 40 Globus, die dort sind. Es ist also auch eine Sorge um die Welt. Und ein anderes Thema, das ich glaube, umtriebt, hast du mal so formuliert, seit meiner Kindheit bin ich besessen von meiner Endlichkeit. Also die Auseinandersetzung mit dem Tod. Ich kenne von dir Mobiles aus Katze und ich glaube Rattenknochen sind es, oder? Wo der Tod aufscheint. es gibt auch eine Arbeit von dir, dass du, ich weiss jetzt nicht mehr, seit wann zählst du deine Lebenstage?
Seit 1994. Aber ich habe dann natürlich mit null angefangen. Also ich habe rückwirkend dann angefangen zu zählen. Das war eigentlich so eine Arbeit, eine Aufgabe im Vorkurs in Luzern. Wir mussten einen Lebenslauf machen mit Zahlen. Und ich habe dann so gedacht, ja, Zahlen. Und wie empfinde ich Zeit? Und Zeit empfinde ich eigentlich am stärksten so mit einem Tag nach dem anderen. Und dann habe ich einfach mal meine Lebenstage gezählt und auf so ein Papierband ganz klein geschrieben, wo ich aufrolle. Und das wird dann so zum Turm. Und irgendwann habe ich gedacht, also dann ist die Arbeit fertig gewesen, Vorkursarbeit erledigt quasi, und kommt in eine Schachtel und weg. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, also die Arbeit macht eigentlich keinen Sinn, wenn sie jetzt stehen bleibt, und habe sie dann weiter gemacht. Und
das heisst, du machst das jeden Tag, schreibst du?
Das wäre das Ziel. Meistens ist es so, dass ich sie wochenlang, also das Ziel wäre, ich komme jeden Morgen ins Atelier und mache meine neue Lebenstagzahl her.
Aber was wäre heute die Zahl?
Es ist 19'000 und etwas. Ich weiss sie nicht auswendig. Ja, okay. Aber meistens ist es so, ich habe sie zum Beispiel, die steht jetzt da hinten, weil wir nicht sicher waren, ob wir sie zeigen oder nicht. Und dann steht sie irgendwo ein paar Wochen oder Monate in einer Ausstellung und dann kommt sie wieder ins Atelier und dann hole ich nach. Also ich kann natürlich nie im Voraus, aber nachholen, das darf man. Und dann, die wächst immer, die Arbeit, und ich schrumpfe ja und werde faltiger und so. Und dann mache ich immer wieder, unregelmässig Abstand, mache ich ein Foto mit mir hinter dieser Arbeit.
Du sagst, aber die Endlichkeit hat die eigene Endlichkeit seit Kind beschäftigt. Ja. Und tut sie das immer noch? Und kannst du jetzt besser damit umgehen als vielleicht als Kind?
Ich kann besser damit umgehen. Als Kind habe ich wirklich irgendwann verstanden, und zwar auf eine ganz brutale Art, nämlich mit dem komischen Aktenzeichen XY ungelöst, habe ich plötzlich verstanden.
Herr Zimmermann.
Ja, dass ich nicht unverletzbar bin, dass ich nicht das Zentrum vom Universum bin und dass mir das auch passieren könnte. Dann ist mir plötzlich so, dass so auf einen Schlag bewusst wurde, dass ich auch sterblich bin und verletzlich und alles. Und
also typische 70er-Jahr-Prägung, Spielhaus schauen und Aktenzeichen XY.
Genau, bei meiner Grossmutter habe ich das damals schauen. Also so ein bisschen dürfen, da hat vielleicht niemand sich darauf geachtet, dass ich das jetzt sehe. Und das war natürlich die Faszination Grusel gewesen, und irgendwann eben so das Verstehen mit einem riesigen Schreck, dass mir das auch passieren könnte. Und dann ist das mit dem wohligen Grusel ist dann wirklich auch weg gewesen. Und ab dann habe ich das eigentlich, ist das für mich eigentlich ganz schlimm gewesen. Also das Wissen, dass meine Existenz endlich ist und dass meine Existenz irgendwann nicht mehr wird sein. Und das, dann habe ich so Angstattacken gehabt, regelmässig, also oft alleine im Bett am nächsten, habe ich wie so eben so Todesangstattacken gehabt, so Anfälle. Und dann, das war schlimm gewesen. Und ich kann das im Nachhinein nur vergleichen mit einem negativen Orgasmus. Also es ist so heftig wie ein Orgasmus, schüttelt einen durch, aber es ist eben so wie das Umgekehrte vom Orgasmus, einfach mit Angst. Und dann habe ich das natürlich irgendwann loswerden. Und ich habe dann nicht jetzt irgendwie Therapie gemacht oder so, ich habe einfach das mit Verdrängung gelöst. Also ich habe dann immer, wenn ich gemerkt habe, dass das Gefühl kommt, habe ich es verdrängt. Und dann habe ich das aber angefangen, eben weil es ist eine Art Besessenheit mit dieser Endlichkeit, habe ich das angefangen, eine Art in der Kunst wieder aufscheinen lassen, aber dann meistens mit eben so poetischen Arbeiten, wie so der Katzenreigen mit den Knöcheln, das ist eigentlich eine ganz poetische Arbeit. Oder auch das Endlich heisst die Arbeit mit den Zahlen. Das ist so ganz eine sanfte Arbeit, wo so wächst und so. Und das tut mir irgendwie wohl. Plus, also eigentlich jetzt auch mit dem Älterwerden, habe ich wie andere Bilder, die mich trösten. Also, dass ich, was ich könnte werden nach dem Tod, dass ich vielleicht dann Erde werde, das finde ich eigentlich einen sehr tröstlichen Gedanken. Oder, ja, eben, das hat auch alles mit dieser katholischen Erziehung zu tun, muss ich sagen. Die Angstattacken sind auch daher gekommen, dass man mir, ja, dass wir gelernt haben, wir kommen dann in den Himmel. Und das, ich habe mir dann halt vorgestellt, dass ich dann so alleine als Seele ewig im Himmel rumfliegen. Und das ist so eine grauenhafte Vorstellung, dass ich...
Schlimmer noch mit Hölle.
Ja, und ich meine, das Paradies, das wäre ja noch nett, aber das mit dieser Ewigkeit, das ist eben eigentlich auch wesentlich gewesen für die Angstattacke. Darum kommt das auch immer wieder in der Kunst, mit der lächerlichen Ewigkeit. Oder darum interessiert mich auch so etwas wie das Universum und der Anfang, wie hat das angefangen, wie weit geht das und alle diese Fragen. Die unbeantwortbaren Fragen, die tauchen in meiner Kunst auf und ich versuche, die zu greifen mit so ganz herzigen Sachen, so eben mit Brot oder mit so ganz banalen Sachen auch.
Eine andere Arbeit, die ich mich gefragt habe, ob es vielleicht auch ein bisschen darum geht, mit etwas zu schlagen, fertig zu werden, ist die Unerledigt 3, heisst sie, glaube ich, wo du in Kaffeetassen Porträts malst von Personen, die in den Medien viel vorkommen, die in Konflikt aktiv sind. Jetzt sieht man, man sieht zum Beispiel Trump oder Putin oder eben zum Beispiel auch Gina Mahsa Amini.
Aber Kamala hast du auch gesehen.
Ja, habe ich auch gesehen.
Zum Schritt vielleicht beschreiben, genau. Die haben die Arbeit noch nie so gross gesehen. Sie ist jetzt da in Altdorf. Wie heisst der Tisch? Ein riesiger schwarzer Tisch.
Ich habe ihn im Moment Antikriegstisch genannt.
Und er erinnert an den Tisch, an dem der Putin gesessen ist.
Genau, bevor er die Ukraine überfallen hat, quasi, also im Februar ist das gsi, 2022, also bevor er den Krieg angefangen hat, ist er mit diversen westeuropäischen Politikern, nur Männer glaube ich, an dem Tisch gesessen und das ist absurd gsi. Der Tisch, ihm sein Tisch ist weiss und schwülstig, also weiss und gold und so auf drei so Säulen und er sitzt am einen Ende und am anderen Ende sitzt die andere Person. Ich weiß gar nicht, wie die sich können verständigen. Also der Tisch ist 6 Meter lang und 2,60 Meter breit. Ich habe dann eben die Masse mal gefunden im Internet. Und als ich die damals eine Einzelausstellung vorbereitet habe in Freiburg, die im Mai 2022 eröffnet hat, ist eben der Überfall auf die Ukraine und alle sind entsetzt gsi und platt. Und ich habe dann so gefunden, die Arbeit unerledigt ist auch damals durch der Auslöser war auch ein Krieg gsi, also der sogenannte Zweite Irakkrieg 2003. Und jetzt ist wieder der Krieg, der russische Angriffskrieg gekommen. Und dann habe ich gefunden, ich zeige jetzt die Tasse unerledigt. Die will ich auf so einem grossen Tisch zeigen, wie Putin seinen übertriebenen, absurden, grotesken Tisch. Und darum ist, meine ist jetzt schwarz und ist ganz einfach, aber er hat die Masse und hat 2 Stühle. Und an jeweiligen Enden. Und die Tassen sind auf dem Tisch so ausbreitet.
Und es ist eben so, wenn man vorbeiläuft, dann zuerst mal sieht man eigentlich nur die Tassen und man sieht ja die Porträts nicht direkt. Und wenn man vorbeiläuft, dann bekommt man immer durch die verschiedenen Winkel so einen Einblick dort rein in die Tassen, dann tauchen die Gesichter immer irgendwo wieder auf und wieder ab. Manchmal sieht man nicht. Mich würde wundern, wie die Bilder entstanden sind, passiert das dann wirklich so direkt, nachdem du vielleicht Zeitung gelesen hast oder Fernsehen geschaut hast, hast du deine Tassen in der Hand und es ist so etwas, was so aus dem Affekt heraus entsteht, als Bewältigung vielleicht von diesen schwierigen Bildern oder ist es eher etwas Konzeptuelles?
Der Anfang war die Bewältigung, also, weil damals, eben 2003, habe ich auch die Zeitung gelesen und mich aufgeregt und war wütend und habe mich machtlos und hilflos gefühlt. Also, und habe dann gefunden, so, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt mit dieser Wut? Und habe dann gedacht, soll ich jetzt auf die Straße gehen, demonstrieren? Und habe dann aber als Reaktion auf das sehr komplexe Gefühl auch, dass man den Krieg quasi serviert bekommt in der Zeitung und der da kann konsumieren mit dem Morgenkaffee und Zeitung lesen beim Morgenkaffee, das ist ja eigentlich ein Vergnügen. Also, dass man so das Leiden von den anderen so konsumiert und dass ich das auch so wie selbstkritisch angeschaut und habe das auch widerlich gefunden von mir, dass das eine Art wie sich vermischt, oder? Dass ich mich quasi informiere über was passiert in der Welt, aber auch von, also Zeitungleser läuft bei mir unter eben eigentlich unter Vergnügen und Entspannung und auch Unterhaltung. Und dann habe ich angefangen, die Gesichter, die ich in der Zeitung sehe, und das sind zum Teil eben PolitikerInnen oder Soldaten oder geflüchtete Menschen oder alle möglichen SchauspielerInnen, dass ich einfach die angefangen habe mit dem Kaffee, den ich quasi trinke zu der Zeitung, dass ich die angefangen habe malen. Aus dem Gefühlscocktail raus, den ich dort hatte. Und dann das eben so auftürmen als dreckiges Geschirr. Und das erinnert vielleicht auch an die Zukunft aus Kaffeesatz lesen, die Arbeit. Aber es ist eigentlich mehr auch gegangen um die Vergänglichkeit, wo alle die Personen haben, die abgebildet sind in den Medien. Also auch die Macht haben und die, die machtlos sind.
Wenn man das Wasser laufen lässt, sind sie weggespült.
Genau, und ich hatte ja am Anfang wirklich auch in so Abwaschbecken mit so Abwaschwasser drin gezeigt. Und an verschiedenen Orten, und dann sind aber immer zu viele von diesen Tassen auch kaputt gegangen, weil das Publikum fand, aha, okay, können wir ja mal untertauchen und so, und dann sind ein paar...
Das ist eine Arbeit, die du jetzt, glaube ich, fast 20 Jahre schon machst. Schon,
also seit 2003, ja. Genau.
Ja. Und wie viele Tassen sind das mittlerweile? Weißt du das?
Es sind etwa... Also bemalte Tassen sind es etwa 220. Also die Arbeit ist unterdessen, hat drei Teile. Das ist jetzt Teil 3, der gehört noch mir. Und Teil 1 und 2 sind verkauft am Museum. Die sind auch mutig gewesen, weil das ist so die Frage, wie lange hält so ein Werk? Und dann sage ich immer, es hält etwa mindestens 100 Jahre. Oder manchmal sage ich, es hält das Kuratorinnenleben lang. Oder man weiß es ja nicht genau. Aber meine Erfahrung von den archäologischen Ausgrabungen zeigt, dass auch Essensreste können Tausende von Jahren überdauern. Also
da verbindet sich wieder alles.
Genau.
Also, ich lese die Arbeit auch ein bisschen. Du hast jetzt das erzählt, du machst das immer wieder, also das Ritual vom ordentlichen Zeitunglesen, und wird auch zum Ritual eigentlich verschiedener Kunst. Und es gibt auch eine andere ganz schöne Arbeit, die ich noch möchte erwähnen.
Aber darf ich zuerst noch etwas sagen zu dem? Das ist das Ideal vom Ritual vom morgendlichen Zeitunglesen. Das war am Anfang die Idee gewesen, dass ich jeden Morgen lese ich die Zeitung und trinke schön meinen Kaffee und mal dann aus den Resten das Porträt. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Das Leben ist viel zu unruhig. Man muss immer viele andere Sachen machen, dann male ich das so schubweise jetzt so. Oder dann, wenn gerade etwas aktuell ist oder auch auf Ausstellungen her, male ich dann das.
Okay, eine andere Arbeit ist vielleicht ruhiger oder vielleicht wirklich immer Rhythmus, das sind deine Blumensträuße, erzähl es gerade selber, wie machst du das?
Also ich habe in Dresden das Atelier neben einer Keramikerin, und die macht naturgemäß Gefäße und halt auch Vasen, und hat in dem Fall auch viele Blumen gehabt, und ich habe eben auch sehr gerne Blumen. Das habe ich von meiner Mutter gehabt, habe ich dann auch erst im Nachhinein verstanden. Und dann haben wir immer Sträuße gehabt. Und danach machst du so, dann ist es halt so, wenn in einem Strauß ein paar Blumen weg sind, dann schmeiße ich ja, jedenfalls haben wir das so gemacht, wir haben nie den ganzen Strauß weggeworfen, sondern immer die verwelkten raus, und dann sind neue reingekommen. Und dann habe ich plötzlich zu der Susanne gesagt, hey, das ist doch eine Arbeit, das müssen wir irgendwie, das müssen wir festhalten. Da habe ich das zuerst mit ihr zusammen angedacht, aber sie hat dann nicht so Zeit gehabt da. Also Ursprungsidee war jeden Tag ein Foto von dem Strauß. Dann haben wir auch gemerkt, nein, jeden Tag, das ist too much, oder? Und dann ist es jede Woche. Also ist es so, ich habe den Strauß, ich mache ein Foto, die verwelkten Blumen kommen raus, neue saisonale, regionale Blumen kommen rein, und es gibt wieder ein Foto. Und dann gibt es immer jedes Jahr 52 Bilder, und du kannst das, wenn man sie wie da so nebeneinander hängt, kannst du nachverfolgen, wie sich der Strauß entwickelt. Und das habe ich mal ein Jahr gemacht, und dann sind mir tatsächlich dann die Äpfelzweige sind mir dann vertrocknet. Dann habe ich gefunden, okay, jetzt höre ich auf. Und zwei Jahre später habe ich aber gefunden, ach, das ist doch schade, ich mache weiter und habe wieder neue Äpfelzweige genommen. Und jetzt läuft das seit 2019 mit zwei Jahren Unterbruch, läuft der weiter, und ich mache das jetzt so lange, wie ich Lust habe.
Und man sieht hier in Altdorf, das sind, glaube ich, alle von diesen Blumenstrüssen. Sie sind noch nicht alle.
Sind die ersten 115 oder so. Ja. Nein, es läuft immer weiter. Es gibt mir so eine Struktur, es ist ein gewisser Zwang. Es ist, ich kann aber noch gerne, das ist eben, beruhigt mich, wenn ich weiss, jetzt muss ich wieder mein Blumenfoto machen. Ich tue das auch auf Instagram posten, jetzt bin ich recht gezwungen, auch das immer halt im Wochenrhythmus zu machen. Ich kann jetzt nicht abschiessen. Also könnte ich schon, aber es ist mir jetzt noch wichtig, dass immer einmal in der Woche das neue Foto erscheint. Und ja, das ist, es gibt eine Struktur und ich habe die noch gern. Und das ist auch wie ein Haustier oder ein Medikament oder ein Baby, das muss immer mit. Also sobald ich halt mehr als so 3-4 Tage weg bin, muss der Strauss mit. Sonst geht er kaputt und ich will den nicht jemand anderem überlassen. Und kommt der mit und wird fotografiert. Also er reist mit mir mit, in die Ferien oder so.
Ein anderes Werk, das auch im Estrich oben ist, vielleicht wenn man so chronologisch durchläuft, ist es fast die letzte Arbeit, die man kommt, die besteht aus Salzstreuer, wo Licht oben drauf kommt und am Boden von diesen Salzstreuer kann man den Satz lesen, eigentlich wollte ich etwas anderes. Wenn jetzt du zurückschaust, ist das ein Satz, der auch sehr persönlich ist, eigentlich wollte ich etwas anderes?
Ja, also sicher. Ich denke das ganz oft. Also wenn ich mir mal in der Nacht durcharbeite, dann denke ich, dann hasse ich mich und vielleicht auch meine Kunst. Oder? Dann denke ich manchmal auch, eigentlich wollte ich etwas anderes. Ich glaube, das ist ein Satz, wo jeder von uns ganz oft denkt. Also angefangen vom Restaurant, wo du auf den Teller vom anderen schielst. Also das... Von dort her kommt das eigentlich, die Idee mit dem Salz und Pfefferstreu und denkst, oh nein, eigentlich hätte ich lieber das andere wollen, das sieht doch viel besser aus. Und meins ist so fade, dann muss man Salz und Pfeffer. Oder eben, der Satz lässt sich aufs Leben übertragen. Und es ist eigentlich, haben wir das wollen im Keller, also in einem anderen Raum tun, weil ich habe dann zuerst gesagt, ich will nicht, dass das die Schlussaussage ist. Aber der Raum im Keller war nicht schön und jetzt ist es im Estrich und das ist dort gut. Und du kannst das natürlich auch als Aufforderung verstehen. Also wenn du diesen Satz denkst, dann weißt du ja, also irgendetwas musst du jetzt machen, weil sonst denkst du es dann auf dem Sterbebett und dann ist es zu spät. Also das ist so ein Aufforderungssatz. Also wenn man das fühlt, dann, ja, dann versuch doch mal etwas zu ändern.
Also das eigentlich auch wieder aktiv werden, ein bisschen wie das aktive Hoffen.
Genau.
Ja. Vielleicht noch anschliessend an das gefragt, was wäre denn das, wo vielleicht ein Werk, aber es muss vielleicht auch gar nicht mit Kunst zu haben, aber etwas, was du noch möchtest realisieren in deinem Leben?
Oh, ja. Also ich möchte sicher gerne weiter Kunst machen und auch radikaler Kunst machen. Also das sprich, vielleicht weniger Ausstellungen, aber dann grössere, tollere, weniger Arbeiten vielleicht auch, aber dafür grosse, schöne. Und ich möchte gerne mal an einem Bächli wohnen. Ich möchte gerne, also jetzt wohnen wir halt in einer lustigen alten Hütte, wo wir halt gemietet haben und so, also nur eine Wohnung. Ich würde sehr gerne mal an einem Bach wohnen, das ist wie so ein Lebensziel von mir. Und ich würde mal gerne noch einen Luchs auf freier Wildbahn sehen. Das sind so Punkte, aber dann generell möchte ich natürlich gerne, was möchte ich realisieren? Ja, möglichst mutualistisch leben, also Kunst machen zum Beispiel, dass ich der Umwelt möglichst wenig schade, sondern eben, dass die Umwelt eigentlich kann profitieren von dem, was ich mache. Also, dass beide Seiten können profitieren können. So möchte ich eigentlich alle meine Beziehungen oder Tätigkeiten leben.
Das sind doch schöne Worte zum Schluss. Dann kommen wir nämlich gerade noch mal zum Abschlussspiel. Ich lege dir noch mal 6 Karten an und du darfst wieder 3 ziehen, eine nach der anderen.
Gut.
Du hast vorher schon von Kreuzlingen geredet. Was magst du am liebsten an dieser Stadt, in der du wohnst?
2 Sachen. Der Bodensee und der Horst Club. Der Horst Club ist ein Musikclub, der extrem tolle Konzerte hat. Und das ist wie eine Oase, wo man sich in die 90er Jahre zurückversetzt fühlt, wo so alternative, progressive Musik läuft.
Spannend. Kommen wir zu der nächsten Frage. Wenn dein Leben ein Buch wäre, was hätte es für einen Titel?
Oh, ja. Jetzt sage ich nicht, eigentlich wollte ich etwas anderes. Nein, zum Beispiel Kunst kommt von Nicht-Können.
Und die letzte. Was ist die illegalste Sache, die du je gemacht hast in deinem Leben?
Ja, Schwarzfahren, das ist jetzt nicht wahnsinnig illegal. Als Jugendliche habe ich aus Rache manchmal in Läden Sachen geklaut. Und ich bin mal am Automobilsalon, haben wir demonstriert mit so Transparent, wo der Adolf Ogi auftaucht ist. Aber ich weiß nicht, ob das illegal war. Aber wir sind jedenfalls verhaftet worden. Ja.
Mhm. Isabel Krieg, danke vielmals für das schöne Gespräch, für die Stunde, die du uns geschenkt hast. Bis zum 17. November kann man die Ausstellung hier sehen, im Haus für Kunst in Uri, in Altdorf. Wir sagen, der Besuch von dieser Ausstellung lohnt sich sehr.
Danke vielmals.
Danke auch von mir für deine Zeit und für das schöne Gespräch.
Das war die 10. Ausgabe von Frieda trifft, eine Kooperation von Frieda Magazin und dem Basler Stadtmagazin Bajour. Man hört die Podcasts überall, wo es Podcasts gibt, aber natürlich auch auf unserer Webseite friedemagazin.ch und bajour.ch.